Kunstradio, Radiokunst.
Das war wieder eines der Rühmschen Kurzhörstücke mit dem Titel »So lange wie möglich«. Diesen und 39 weitere aus der ersten Folge der kurzen Texte von Gerhard Rühm können Sie jetzt über unser Poesietelefon hören. Rufen Sie einfach an unter
01 1 5 5 5.
Das Poesietelefon ist eine Installation der Ausstellung »Replay«, Anfänge internationaler Medienkunst in Österreich, die noch bis 6. August 2000 in der Generali Foundation im 4. Wiener Gemeindebezirk zu sehen und was das Poesietelefon betrifft, auch zu hören ist. Natürlich können Sie den Audioteil der Ausstellung auch bei Kunstradio online genießen unter
kunstradio.at.
Zur Ausstellung ist auch ein umfangreicher Katalog erschienen. Auch in der heutigen, 4. von 6 Kunstradio-Ausgaben zu dieser Ausstellung zeichnen wir mit Beispielen und Künstlerinnen-Statements Aspekte der Soundart in den 70er Jahren nach und damit zugleich auch die Geschichte des Kunstradios und der Radiokunst von heute.
Replay. Soundarbeiten bildender Künstlerinnen. Die 70er Jahre. Eine Kunstradioserie zur Ausstellung Anfänge internationaler Medienkunst in Österreich in der Generali Foundation Wien. Teil 4. Tonband und Kassette als Heimtechnologien.
Auch habe ich die Idee für ein neues Stück, wenn auch keine Zeit, es zu realisieren. Das Stück bestünde aus einer Anzahl Tonbänder, wenigstens 12, davon so viele wie möglich verstärkt. Darauf laufen dann Schleifen ganz unterschiedlicher Länge. Man braucht auch Möglichkeiten, die Schleifen zu führen und wenigstens 4, vielleicht sogar 8 Assistenten, die für das Wechseln der Schleifen jeweils ohne die Hilfe durch die anderen nötig wären. Dazu außerdem Leute, welche die Tonbandgeräte bedienen. Es müsste so viele Tonbandschleifen geben, wie ein Klavier Tasten besitzt. Das stelle ich mir wirklich unheimlich gut vor. Dabei wäre es auch völlig egal, was man auf den Schleifen aufnimmt, wobei ich ehrlich gesagt mal eine Nicht-Pop-Version hören möchte. Wenn aus diesem Projekt etwas wird, betitle ich das Stück Rozart Mix. John Cage, 1965.
In den Studios des Pariser Rundfunks entwickelte Pierre Schäfer in den späten 40er Jahren aus Tonbandcollagen die Musik konkret. Dieser Musik konkret wird gelegentlich das auf dem legendären White Album der Beatles erschienene Revolution No. 9 zugezählt.
Number 9, 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 Number 9. Number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9.
Cut-Ups nannte William Burroughs und Brian Gesine das Zerschneiden und Wiederzusammenfügen nicht nur von Zeitungsseiten, sondern auch von Tonbändern, das sie seit den 60er Jahren mit Scheren betrieben. Sie beeinflussten damit nicht nur Schriftstellerinnen und Musikerinnen, unter ihnen David Bowie oder Patti Smith, sondern auch bildende Künstlerinnen, von denen in den 70er Jahren, wie Bob George das ausdrückte, immer mehr dazu übergingen, statt Bildern Töne in die Galerien zu bringen.
Die offensichtlichste Veränderung besteht wohl darin, dass das Tonband eingesetzt wird, und zwar als Material, das genauso manipuliert werden kann wie jedes andere Material für eine Skulptur.
Der Künstler Terry Fox, der seine Arbeit mit Sound als eine Skulpturale betrachtet, beschäftigte sich zwischen 1972 und 1978 in all seinen Performances und Installationen ausschließlich mit dem Labyrinth in der Kathedrale von Chartres. Schließlich widmete er auch seine erste reine Tonbandarbeit diesem Labyrinth, das aus 11 konzentrischen Kreisen mit 34 Kehren besteht und 552 Schritte erfordert, bis man endlich im Zentrum ankommt. Es handelt sich also nicht um einen Irrgarten, in dem man sich verlaufen kann, sondern um ein Labyrinth, durch das es auch einen genau vorgegebenen Weg gibt.
The cat purrs is a tape that follows the labyrinth at Chartres exactly. And this labyrinth has 11 concentric rings and 552 steps from the outside to the center. And it's not a maze where you get lost, it's a continuous unicursal labyrinth. So I produced the sound of this labyrinth by changing the 11 concentric rings into the purrs of 11 different cats. So as you move in steps through the labyrinth, you also move through the purrs of the cats. So if you're in one ring, say, for 15 steps, then you have that cat purr for 15 10-second intervals of purr. Then you move to the next ring, the next cat, and wind through the labyrinth, always changing cats back and forth. And this is a 90-minute tape that covers the whole labyrinth exactly as there are a number of steps.
Terry Fox übersetzte die 11 konzentrischen Kreise des Labyrinths von Chartres in das Schnurren von 11 verschiedenen Katzen. Jeder Schritt entsprach einem Schnurren von 10 Sekunden. Wenn im Labyrinth ein Schritt von einem Kreis vor oder zurück in einen anderen Kreis notwendig wird, wechselt auch die Katze. Das Tonband ist insgesamt 90 Minuten lang und entspricht genau dem gesamten Weg durch das Labyrinth.
That's the first sound tape that I've produced that wasn't a performance. And this is more in line with object making almost. But it was a way to realize the sound of the labyrinth, which is something that interested me. That was difficult. I needed, from each cat, I needed 7 full minutes of purring with no interruptions. And that, it took 2 years for me to get that 11 cats, believe it or not. And it ended up with half the cats in San Francisco and half in New York.
Von dieser ersten Tonbandarbeit, die nicht aus einer Performance stammte, sagte Terry Fox, dass sie viel mit der Produktion von Gegenständen in der Kunst zu tun hat. Es war im Übrigen keineswegs einfach, das ununterbrochene Schnurren von 11 verschiedenen Katzen jeweils in einer Länge von mindestens 10 Minuten auf Band zu bekommen. Es kam für Fox überhaupt nicht in Frage, das Schnurren aus mehreren Aufnahmen zusammenzuschneiden. Die Hälfte der Katzen fand Fox in San Francisco, die andere in New York. Für die exakte und langwierige Schneidearbeit an dem 90-Minuten-Stück hatte Fox die Unterstützung des Tonmeisters Bob Bilecki. Am Ende der 90 Minuten, wenn das Zentrum des Labyrinths in der Kathedrale von Chartres erreicht ist, schnurren alle 11 Katzen. Hören Sie in den nächsten Minuten einen Ausschnitt aus der Tonbandarbeit »The Labyrinth scored for the purrs of 11 cats«, das Labyrinth komponiert für das Schnurren von 11 Katzen, von Terry Fox aus dem Jahr 1972.
Thank you.
Das waren 5 von 90 Minuten der Tonbandarbeit »Das Labyrinth von Chartres«, komponiert für das Schnurren von 11 Katzen von Terry Fox aus dem Jahr 1972. Es war die erste Tonbandarbeit des bekannten kalifornischen Künstlers, der heute meist in Europa lebt. Der Österreicher Hermann J. Hendrich, der in den 60er Jahren einige Male in den USA gewesen ist und amerikanische und kanadische Publikationen zu einer sich entwickelten Medienkunst verfolgte, erinnerte sich noch ganz genau daran, wie er sich 1966 den lang gehegten Wunsch nach der Anschaffung eines Stereomagnetophons mit Mikrofonen erfüllen konnte. Das Stereo-Heimmagnetophon hatte auch den österreichischen Markt erreicht. Zu einer seiner ersten Arbeiten schreibt Hendrich:
Demonstration 2, 1968. Eine schöne Arbeit, die leider unwiederholbar geworden ist. Ich legte auf 3 Tonbandmaschinen Endlosbänder auf, die in der Länge im Verhältnis von Primzahlen geschnitten worden waren und jeweils eine Wortkombination trugen, die in Hauptwort, Tätigkeitswort und Umstandswort aufgeteilt waren. Bei der Vorführung ergab sich damit eine große Anzahl von vollständigen Sätzen, die sich erst nach Tagen der Vorführung wiederholt hätten.
Auch von Peter Weibel gibt es Beschreibungen von Tonbandarbeiten, bei denen sich durch entsprechende Anordnung von in Loops gelegten Bändern Sprachveränderungen ergaben.
Ethics. Ethics is the aesthetics. Ethics is the aesthetics of... Ethics is the aesthetics of the few. The aesthetics of the few. Aesthetics of... Ethics is the aesthetics of the few. Of the few. Of the few. Sure.
Ethics is the aesthetics of the future. Lenin. Von Laurie Anderson. Die amerikanische Künstlerin Laurie Anderson, die in der Performance Art der 70er Jahre das war, was man heute einen Shooting Star nennen würde, gehörte zu jenen, die mit großer Meisterschaft sowohl aufgezeichnete wie auch Live-Tonbandmanipulationen in ihre Arbeit mit einbezog. Auch sie kannte die Arbeit von William Burroughs und Brian Gesin. Sprache war für sie ihre Kunst der Erzählung, ihre Narrative Art, ein höchst wichtiges Material. Ihre legendäre 1975 entwickelte Tape Bow Violin hatte einen Bogen, der mit bespielten Tonbändern bespannt werden konnte und es der Künstlerin erlaubte, die Sprach- und Lautarbeiten der Futuristen und Dadaisten auch technologisch weiterzuführen. 1977 bei der Biennale in Paris führte sie die Arbeit Juanita auf und trieb ihre Wort- und Silbenspiele nicht nur auf Englisch, sondern auch auf Spanisch und Französisch. Juan steht für One, das wiederum in seiner Umkehrung zu No wird.
Sometimes the voice was a piercing shriek, other times a soft crooning. It went on for hours, the same word over and over again. It sounded like Juanita, Juanita, Juanita. I couldn't imagine who Juanita might be, or why someone needed her so badly, or why she never answered such an obviously desperate call. Later, I learned that the word wasn't Juanita at all, but Anata, the word for ego, the word for self. And this is a song for Juanita.
Now, one.
Now. Pair.
One
sun
now
pair
one
sun
now one now one now one
no father
now
no son
one
pair sun
no Juanita. Athena.
What do you know?
Juanita.
How do you know?
Athena. Juanita.
What do you know?
Athena. Juanita. Athena.
What do you know?
Juanita.
Juanita.
Rata.
Anna.
Rata.
Nada.
Rata.
Laurie Andersons Tape Bow Violin Arbeiten, Juanita und Ethics is the Aesthetics of the Future, Lenin, wurden von Bob George auf seiner Doppel-LP Airwaves veröffentlicht. Die Schallplatte war aber längst nicht mehr das einzige Mittel zum Vertrieb von Soundarbeiten auch bildender Künstlerinnen. Mit Hilfe der mittlerweile erschwinglich gewordenen Tonbandkassettentechnologie sahen sich immer mehr Künstlerinnen imstande, die Vervielfältigung und den Vertrieb ihrer Soundarbeiten ohne große Kosten selbst in die Hand zu nehmen. In Österreich waren es zunächst einmal Ernst Karamelle und einige seiner Künstlerfreunde, die anfingen, gemeinsam Multiples zu produzieren. Und das ganz billig und sozusagen außerhalb des Galerie- und Museumsbetriebs. Oder in Ergänzung zu Ausstellungen, diese sie selbst vertrieben oder sogar verschenkten. Anlässlich einer Ausstellung von Ernst Karamelle in der Galerie Nächst St. Stephan Anfang 1978 produzierte Karamelle mit einigen Freunden ein Tonband-Kassetten-Multiple mit dem lapidaren Titel Sound. Ernst Karamelle, die Französin Patricia Kehr, Franz Fahner, Karl Kovans und Günther Schrom, die sich alle an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien kennengelernt hatten, machten Beiträge für die Kassette Sounds, auf die auch noch der Spanier Juan Navarro Baldeweg vertreten ist, der wie Ernst Karamelle eine Zeit lang am Institute for Advanced Visual Studies des MIT in Cambridge, Massachusetts gearbeitet hat. Ernst Karamelle in einer ersten Radiosendung des Multiples Sound Anfang 1978.
Im Rahmen dieser Multiples, wie wir das nennen, das sind also Arbeiten, die wir seit 2 Jahren jetzt zusammen machen. Und es ist eine ganz spezifische Arbeit, nämlich es ist eigentlich ganz antikommerziell und billigst herzustellen und hat auch irgendwie so einen privaten Charakter. Und trotzdem arbeiten wir aber völlig individuell und separat. Das ist ganz, ganz spontan entstanden und es wird sich auch, das sind Pausen dazwischen von einem halben Jahr und die Auflagen schwanken immer von 20 bis 50. Wir haben eine Sache gemacht, die hat zwar 3000 Auflagen gehabt, das war aber eine andere Idee dahinter. Und dieses Tonband ist eben ein Multiple von diesen, wir haben jetzt 9 Multiples produziert und das sich eben nur auf die Akustik spezialisiert. Ich glaube, das ist eben ein Gegenpol zu dieser kommerziellen Vermarktung von multiplizierter Kunst, dass eben etwas, ich meine, es gibt natürlich da auch Ähnlichkeiten mit zum Beispiel mit den Dadaisten, die sich ja auch so selbst multiplizierte Kunst gemacht haben und so an Freunde abgegeben haben. Aber ich glaube, es ist jetzt, gerade jetzt in der heutigen Zeit schon wichtig, auch wieder sowas zu machen, weil es, ich meine, es ist immer anders, wie es früher war. Und weil doch jede Sache, jedes Kunstwerk wird heute vermarktet und das ist eben fast nicht vermarktbar.
Die Kassette Sound, die in einer Auflage von 20 Stück erschienen ist, hat eine Spieldauer von 90 Minuten. Die erste Arbeit auf Kassette stammt von Juan Navarro Baldeweg.
Beim ersten Stück Navarro Baldeweg handelt es sich um 15 bis 20 ausgedienten Schallplattenspielern, wo Chinellen, verschieden große Chinellen, auf dem Plattenteller liegen und die verbunden sind mit einem Draht und der Draht wiederum verbunden mit einem Tonkopf. Und durch die Drehung wird ein ganz ein eigenartiges Geräusch, fast wie Glocken, wird da hörbar.
Die zweite Arbeit auf der Kassette Sound ist die von Ernst Caramelle.
Eine Sache ist eine, die heißt Musitramoneco. Das ist ein Wortspiel zwischen Musik und Metronom. Und das geht auch wieder aus einem bestimmten Konzept her, und zwar, dass ich einem Metronom, den Takt eines Metronomes, also diese Sekunde, die da von einem Takt zum anderen vorhanden ist, mit einigen Mitspielern ausgefüllt habe, wo jeder in diesem gewissen Zeitraum einen gewissen frei wählbaren Rhythmus gespielt hat. Und da hat sich eben so eine Überlagerung ergeben, die aber sehr verschieden ist mit einem Kanon oder etwas, sondern weil sich die Leute ja ändern haben können. Die haben sich einen Rhythmus ausgesucht, aber eben natürlich immer in diesem Metronom, in diesem Überbau des Metronoms. Und da ergibt sich ganz eigenartige Wirkung.
Die Arbeit von Karl Kovanz, der das Tonbandkassettenmultipel Sound in seinem eigenen, damals noch kleinen Studio produziert hat, wird uns in der nächsten Folge im Zusammenhang mit dem Thema Soundarbeiten im öffentlichen Raum beschäftigen. Bis heute betreibt der Engländer Bill Furlong sein 1972 gemeinsam mit Barry Barker gegründetes Tonbandkassettenmagazin Audio Arts, das selbst so etwas wie eine soziale Skulptur ist und von ihren Begründern in die Tradition von Beuys gestellt wurde. Bis heute verwendet Furlong das Medium Audiokassette. Für den der neuen britischen Bildhauerei zugezählten Künstler lagen die Vorteile der neuen Heimtechnologie, der Audiokassette, auf der Hand. Sowohl für die Aufnahme von Künstlerstatements, für den Austausch von Ideen und als Möglichkeit, die interpretierende und fragmentierte Vermittlung von Kunstkritikerinnen und Theoretikerinnen zu umgehen oder durch Einblicke in ungeschnittene Mitschnitte von Symposien oder ungekürzte Interviews zumindest zu ergänzen. Furlong wollte auf seinem Kassettenmagazin Audio Arts also zunächst vor allem die Ideen und Intentionen von Künstlerinnen darstellen. Er wollte das unverfälscht transportieren, was er damals als generative Diskussion zwischen zum Beispiel zwei Künstlern oder zwischen Künstlerinnen und Theoretikern bezeichnet hat. Bill Furlong, 1979 beim von Greta Insam veranstalteten Symposium Audio Scene, Sound als Medium der bildenden Kunst, auf Schloss Lengenfeld in Niederösterreich.
Before the cassette was invented and used widely in 15 years ago, 10 to 15 years ago, there was no way that original conversation or artists' ideas, conversation or thoughts could be conveyed in their original form.
Bill Furlong selbst gehörte und gehört zu jenen Künstlerinnen, die sich über ihr Verhältnis zu den Rezipientinnen sehr viel Gedanken machen. Arbeiten mit Sound finden auf Kassetten gespeichert ohne die Vermittlung von Galerien ein breit gestreutes Publikum. Die Arbeiten können dort gehört werden, wo sich die Rezipientinnen gerade befinden und zu einem Zeitpunkt, zu dem sie darauf eingestimmt sind. Die Rezeption ist damit nicht mehr auf den Galerieraum alleine beschränkt.
If an artist produces an artwork for sound and for tape, it can be distributed on a cassette, on an audio cassette, to a wide range of people who can receive the cassette and they can play it in their car radio, in their home, or it could be played in a gallery or in a theater or a cinema. It's very versatile.
Die lange Fixierung des Kunstbetriebs auf greifbare Kunstgegenstände wird gerade durch die Kassettentechnologie relativiert. Sie verweist darauf, dass der Gegenstand selbst nicht wichtig ist, meint Furlong. Der Gegenstand ist nur wichtig als Vehikel, der die Ideen und Vorstellungen des Künstlers überträgt und vermittelt. Die Künstlerin ist in Wirklichkeit immer an Ideen und Strategien interessiert, mit denen sie kommunizieren kann. Wenn die Künstlerin nun statt eines berührbaren Gegenstandes etwas verwenden kann, das kein Gegenstand ist, aber doch eine Strategie zur Vermittlung ihrer Ideen darstellt, wie eben die Tonbandkassette, dann ist das selbstverständlich sehr attraktiv. Denn eine Tonbandkassette lässt sich zum Beispiel ganz leicht tausende Male reproduzieren und distribuieren und die ursprünglichen Ideen des Künstlers sind trotzdem immer noch in jeder Kopie verkörpert.
The object itself isn't important. It's only important because it's a vehicle for transmitting the artist's ideas. And the artist is really interested in the vehicle or the strategy for communicating his ideas. Now, if instead of an object, a tangible physical object, the artist can use something that is non-tangible, that isn't an object, but still can be a strategy for communicating his ideas, i.e. the sound tape, then it's going to be very attractive because one can reproduce a cassette, a sound tape, thousands of times and distribute it widely, and the artist's original ideas are still embodied in each of those reproduced tapes. Whereas if a painter makes a painting and the painting is reproduced and it is circulated in a magazine, it isn't the artist's original work, it's a reproduction of it or a documentation of it, but with a tape it needn't be. It can be the original work.
Während Malerei für diejenigen, die eine Ausstellung versäumt haben, immer nur in Reproduktionen und Dokumentationen zugänglich ist, kann es sich bei Arbeiten mit Sound auf Tonbandkassette immer wieder um das Originalwerk handeln. Von Kassetten lässt sich sehr schnell und, wie wir heute sagen, on demand, eine kleine Anzahl von Kopien herstellen und versenden, und zwar vergleichsweise ohne jeglichen Einsatz von Kapital. Kassetteneditionen wurden also als alternative Informations- und Distributionsmodelle betrachtet, die individuelle Produzentinnen von den Interessen des Marktes und der großen Konzerne, die damals noch gar nicht so groß waren, unabhängig machten.
The most important thing to say about it is that individual producers can develop an alternative publishing structure based on this medium that doesn't have to be affected by the very large record producers or book producers or publishers. One can do things that are important, that one is interested in, without enormous capital outlay, and it can work as a information system that is alternative to the multinational vested interest, the big combines. One can do it from a small base, and develop it from that point. And this is what's important, I think, more important than anything else.
In dem Kassettenmagazin Audio Arts wurde und wird aber nicht nur oft sehr Außergewöhnliches aufgezeichnet, archiviert und distribuiert, sondern auch initiiert. Als frühe Beispiele für medienspezifische Versionen von künstlerischen Projekten in einem audiovisuellen Verbund wurden zum Beispiel sehr visuell orientierte Lesungen aus den Tagebüchern des Künstlers Ian Brackwell auf Kassette durch Soundeffekte ergänzt. 1978 gab Audio Arts bei 9 Künstlerinnen sogenannte Tape Slide Sequences in Auftrag. Das heißt, die Künstlerinnen entwickelten eine Folge von 10-minütigen Arbeiten für Audiokassette und je 5 Dias. Die Projektion dieser Dias auf das richtige Stichwort hin wurde durch Signale auf den Audiokassetten getriggert. Die Tape Slide Sequences wurden als Installation in Ausstellungen gezeigt und konnten bzw. können bei Audio Arts immer noch als Kassetten- und Dia-Paket für den Hausgebrauch geordert werden. Eine der Tape-Slide-Sequences stammt von Bruce McLean. Sie trägt den Titel A National International Anthem und wurde von dem Künstler zu einer Performance in Wien 1979 weiterentwickelt. Der Soundtrack zu den 5 Dias mit den einzelnen Worten zu dem Text In the Way of Art klingt so. Eine nationale, internationale Hymne von Bruce McLean. 1982 kuratierte und produzierte Bill Furlong für eine Audio-Arts-Ausstellung in der Tate Gallery in London und für den Sender Capital Radio unter dem Titel Live to Air 3 Kassetten in einem Karton mit begleitendem Faltblatt. 45 internationale Künstlerinnen hatten dafür einen Auftrag erhalten, eine Soundarbeit von je 5 Minuten zu produzieren. Für diese einmalige Anthologie, die sich in der Ausstellung, im Radio und als Kassettenedition manifestierte, versuchte Furlong als einer der ersten Kategorien zur Klassifizierung von Soundarbeiten bildender Künstlerinnen einzuführen. Dieser Versuch hat im Bereich der bildenden Kunst bisher keine nennenswerte Weiterentwicklung erfahren. Unter der Kategorie Rock Idioms trug Cliff Robertson aus Toronto, schon längst Herausgeber einer Kassettenedition namens Voicepondence, Folgendes bei. Kassetten von Audio Arts zirkulierten wie die von vielen anderen Editionen aus Europa, Nordamerika und Australien oder die häufig als Objekte gestalteten Kassetten einzelner Künstlerinnen in Netzwerken, die jenen der Mailart glichen bzw. mit diesen deckungsgleich waren. Rod Summers, Herausgeber einer Kassettenedition in Maastricht, spielte in seinem Song Mailart Dada Skank darauf an, dass alternative Produktion und Distributionsmodelle wie die Mailart oder eben alternative Kassetteneditionen mit einem hohen Grad an Selbstausbeutung seitens der Künstlerproduzenten verbunden waren und sind.
Bang, bang, bang. Hi there, Anna. We waving, we banner. Cause we a big fan of your mail art, Tata Skank. Tata Skank mail art. Mail art, Tata Skank. Don't put nothing in the bang. Min Man Carter, UK mail arter. He an early starter with that mail art, Tata Skank. Tata Skank mail art. Mail art, Tata Skank. Don't put nothing in the bank. Frank. Nothing in the bank. Don't touch Cavallini, cause you don't know where he's been. And we think he's a meanie, cause him wasting all he greenie on that mail art Dada shit. We don't see any of it. Achille, won't you send us a bit? Enough for another hit, 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 hit. Spend all your money at the post office. Spend all your money on glue. Spend all your money on everybody else. Never spend any money on you. It's all gone on.
Mancherorts, wo Künstlerinnen Zugang zu Radiostationen hatten, tauchten die um die Welt zirkulierenden Tonbandkassetten gelegentlich auch in Sendungen auf. zum Beispiel in jenen des Schweden Peter R. Meyer, der seine legendäre Reihe von Radiokollagen für das Riksradio Stockholm unter dem Titel Natövning vor allem aus Kassettenfragmenten schuf. Die einzelnen Natövning-Sendungen kursierten dann auch wieder auf Kassette rund um den Globus.
Ivan insist on arriving with son and Gajewski will sit at a desk making meal or Dada Skank. Dada Skank, meal or Dada Skank. Don't put nothing in the...
Schließlich kamen auch Kunstvereine und Galerien Kassetteneditionen heraus, zum Beispiel in Österreich das Forum Stadtpark in Graz und die Modern Art Galerie in Wien. Alternative Verlage benutzten das Medium Kassette zum Vertrieb von experimenteller Literatur, Musik und Kunst, zum Beispiel Michael Köhlers S-Press Edition, bei der Jerome Rothenbergs Horse Songs and Other Soundings erschienen ist.
She drifts on the water. Oh, 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 she drifts on the water. She drifts on the water. Oh, 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 oh. She drifts on the water.
Eine Kassettenarbeit von Jerome Rothenberg, erschienen auf dem bundesdeutschen Kassettenlabel S-Press. Auch unabhängige Radiokunstproduktionen erschienen bis weit in die 90er Jahre hinein auf Kassette, zum Beispiel in der New Yorker Edition New American Radio. Zu Ende der 80er Jahre startete schließlich auch das Museum of Contemporary Art in Los Angeles eine Kassettenedition mit Soundarbeiten von Künstlerinnen. Viele von jenen Fragen und Problemstellungen, die durch das Internet ins allgemeine Bewusstsein gedrungen sind, wurden durch die Audiokassettentechnologie und ihre vielfältige traditionelle Produktions- und Vertriebsform sprengende Verwendung durch Künstlerinnen und unabhängige Produzentinnen bereits ziemlich deutlich angerissen. Und eines war den meisten Künstlerinnen, die Kassetten in alle Welt verschickten, klar. Hatten sie erst einmal eine Soundarbeit auf Kassette auf die postalische Reise geschickt, hatten sie keine Kontrolle mehr darüber, was mit dieser Arbeit geschehen würde. No Copyright stand dann auch ausdrücklich auf manchen Kassetten und der Amerikaner Ed Tomney zum Beispiel gab seinen Kassetten auch noch den Hinweis bei, dass diese keinen Anfang und kein wirkliches Ende hätte, also ausdrücklich auch ausschnittsweise verwendet werden durfte.
Don't touch Cavallini, 'cause you don't know where he's been. And we think he's a meanie, 'cause him wasting all he greenie on that male or dada shit. We don't see any of it. Achille, won't you send us a bit? Enough for another hit, 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 hit. Spend all your money at the post office. Spend all your money on glue. Spend all your money on everybody else. Never spend any money on you. It's all gone on me.
Informationen zu den heutigen Soundarbeiten finden Sie natürlich auch bei Kunstradio online.
Kunstradio.de www.tap.at.
Die Ausstellung Replay – Anfänge internationaler Medienkunst in Österreich ist noch bis 6. August täglich außer Montag geöffnet. Die Adresse ist Wiedner Hauptstraße 15 im 4. Wiener Gemeindebezirk. Unsere nächste Replay-Sendung wird Soundinstallationen in Ausstellungsräumen und im öffentlichen Raum gewidmet sein. Zu hören ist sie heute in 2 Wochen. Noch ein Hinweis auf die CD-Präsentation und Diskussionsveranstaltung Other Voices – Echoes from a War Zone. Am Donnerstag, dem 6. Juli im Radiocafé in der Argentinierstraße 30a. Beginn ist 20 Uhr. Diskutiert wird darüber, ob das Internet die Funktion eines Direct Medium auch weiterhin behalten kann. Den Hintergrund zu dieser Diskussion bildet der Jugoslawienkrieg vor einem Jahr, bei dem sich zwischen den offiziellen Informationen auch immer wieder Stimmen unmittelbar Betroffener mit ihren Gegeninformationen mischten, und das über unabhängige Medien. Es diskutieren Gordon Paunovic, Radiokünstler und verantwortlich für die neuen Medien beim unabhängigen Radiosender Radio B92 in Belgrad, Veran Matic, Präsident der ANEM Belgrad, Ivan Ivani, Schriftsteller, lebt und arbeitet in Wien und Belgrad, Jasmina Tesanovic, Schriftstellerin aus Belgrad und Gerfried Stocker, künstlerischer Leiter des Ars Electronica Centers in Linz. Der Eintritt ist frei. Die heutige Sendung war eine Sendung von Heidi Grundmann, Redaktion Elisabeth Zimmermann. Gesprochen haben Ursula Strubinski und Josef Schimmer. Durch die Sendung begleitet hat sie Andreas Wolf, und der wünscht Ihnen jetzt noch eine angenehme Nacht mit Ö1. Aber nicht ohne Sie vorher auf das Poesietelefon der Ausstellung Replay hinzuweisen. Zu hören gibt's dort 39 Kurzhörstücke von Gerhard Rüben. Rufen Sie einfach an, zum Beispiel jetzt gleich unter der Wiener Nummer
01 1 5 5 5.